Wer kennt sie nicht, die bekannte und scheinbar unlösbare Frage von Huhn und Ei? Huhn oder Ei, was war zuerst? Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, ob Sie in der falschen Sendereihe oder beim falschen Sender gelandet sind. Nein, Sie können getrost Ihr Radio anlassen. Sie hören Radio Horeb und wir sind in der Spiritualitätssendung, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Doris Frey. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Zurück also zum Huhn und zum Ei. Was hat das nun mit der heutigen Sendung zu tun? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist zuerst, die Umkehr oder die Barmherzigkeit? Was würden Sie spontan antworten? Mir käme als erstes das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater in den Sinn. Und so wäre meine Antwort natürlich die Umkehr. Der Sohn kehrt um und in dieser Umkehr erfährt er die Barmherzigkeit des Vaters. Also zum Beispiel auch, wir gehen zur Beichte und erfahren dort wiederum die Barmherzigkeit Gottes. Somit gibt es eigentlich ein ganz klares Fazit für mich. Es scheint logisch, dass zuerst die Umkehr kommt und in dieser uns dann die Barmherzigkeit erwartet. Tja, es scheint logisch, aber eben, es scheint nur. Denn unsere heutige Spiritualitätssendung trägt den Titel Barmherzigkeit als Grund der Umkehr, also genau das Umgekehrte. Nicht die Umkehr ist der Anfang, sondern die Barmherzigkeit. Und dafür sprechen viele Gründe, die wir nun in der kommenden Stunde in unserer kleinen Reihe zum Jahr der Barmherzigkeit gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier betrachten werden. Dieser Stelle Ihnen, Herr Professor Ohli, ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frey, grüße Sie.
Ich darf Sie noch kurz den Hörern vorstellen. Es sind ja immer wieder auch neue Hörer dabei, die wir an dieser Stelle auch herzlich willkommen heißen. Herr Professor Ohli, Sie sind Priester des Erzbistums Köln und Professor für Kirchenrecht in Trier. Und wie gesagt, in diesem Jahr der Barmherzigkeit dürfen wir mit Ihnen ganz verschiedene Aspekte der Barmherzigkeit betrachten in einer kleinen Reihe. Wir haben schon einige Aspekte miteinander betrachtet und heute geht's, wie gesagt, weiter mit Barmherzigkeit als Grund der Umkehr. Ich darf Ihnen das Wort geben.
Ja, vielen Dank, Frau Frey. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, möglicherweise ist es tatsächlich so, dass Ihnen der Titel der heutigen Sendung auf den ersten Blick merkwürdig erscheint. Barmherzigkeit als Grund der Umkehr. Deshalb noch einmal die Frage, muss es nicht vielmehr genau andersherum formuliert werden? Ist nicht die Umkehr, wie wir es in dem bereits genannten Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater sehen, die notwendige Voraussetzung dafür, dass der Mensch überhaupt Barmherzigkeit erfahren kann? Oder anders gefragt, muss sich der Mensch nicht erst von seinen Sünden und seinem Versagen abwenden, um den himmlischen Vater als den erfahren zu können, der genau diese Sünden in seinem reichen und überfließenden Erbarmen vergibt? Den Titel unserer Sendung genau so zu formulieren, wie er heute dasteht, Barmherzigkeit als Grund der Umkehr, findet für mich seine Motivation und seine Legitimation in einem Wort des heiligen Apostels Paulus, und zwar in seinem Brief an die Kirche von Rom. Es ist ein Wort, das wir schon häufig in unseren Überlegungen zur Barmherzigkeit Gottes zitiert haben, dem wir uns heute aber nun etwas näher, etwas intensiver zuwenden wollen. Paulus schreibt dort im zweiten Kapitel, im Vers 4 seines Römerbriefes: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Genau hier, in diesem Wort, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt, zeigt es sich. Die Barmherzigkeit ist der Grund für die Umkehr, ja, für die Abkehr von der Sünde. Gottes Güte und Erbarmen, das uns in Jesus Christus leibhaft und in Menschengestalt erschienen ist, bewegt den Menschen, sich von der Sünde abzukehren und das wahre Leben in Christus zu finden. Und diesen Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, den kennen wir alle. Ich nenne Ihnen einmal einige Beispiele dafür. Da stehen wir Weihnachten vor der Krippe und lassen uns anrühren vom göttlichen Kind, das in seiner Schutzbedürftigkeit uns seine offene Arme entgegenstreckt und uns um Aufnahme bittet. Da sehen wir Jesus in den Evangelien, wie er die Menschen anschaut und sie aus ihrer sündigen Situation herausholt. Levi, Zachäus, die Ehebrecherin, die Samariterin, der Schächer am Kreuz. Und dann dieses Wort, immer und immer wieder, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Vergebung wird hier ohne eigenes Verdienst geschenkt. Aber der Mensch ist gehalten, ihr mit dem ernsthaften Bemühen um ein erneuertes Leben zu entsprechen. Oder da bleiben wir mit Jesus im Garten Gethsemane und beten und wachen mit ihm. Mit ihm, der für uns, ja, der da für mich am Vorabend seiner Passion steht und alle Angst und Sünde der Welt auf sich nimmt. Da schauen wir auf den, den sie am Kreuz durchbohrt haben und der mit seinen geöffneten Armen zu mir sagt, das habe ich für dich getan. Der Heiland der Welt, der mit den geöffneten Armen und dem durchbohrten Herzen um meinen Glauben und um meine Liebe bettelt, wie es einmal Benedikt XVI. Ausdrückt. Gott bettelt um meine Liebe. Der Retter und Erlöser, der nach dem Menschen und seiner Liebe dürstet, wenn er am Kreuz ausruft, mich dürstet. Und da gehen wir dem Auferstandenen nach, der seiner Kirche aufträgt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. In all diesen Beispielen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen wir Gottes Barmherzigkeit den Menschen gegenüber. Rührt den Menschen, ja, rührt mich an. Gottes Erbarmen bewegt mich. Es bewegt mich, mein Leben auf ihn auszurichten, in seine geöffneten Arme zu fliehen, mich von ihm leiten und führen zu lassen, ihm darin mit ganzem Herzen nachzufolgen. Ja, Gottes Güte bewegt mich zur Umkehr und zu dem Heil, das Gott mir bereitet hat. Wir kennen diesen Gedanken von Barmherzigkeit, Güte und Umkehr also bereits aus unserem persönlichen Glaubensleben. Wir sehen, wir betrachten, wir schauen die Barmherzigkeit Gottes und ändern daraufhin unser Leben. Aber wir begegnen diesem Gedanken auch in unserem ganz alltäglichen Leben. Da bewegt mich zum Beispiel die Vergebung eines Familienmitgliedes dazu, an mir zu arbeiten und meinem Charakter zu bessern. Ich muss nicht erst etwas leisten, damit mir vergeben wird. Nein, in der Familie vergibt man sich und bereitet so einen Neuanfang. Oder da sporne ich einen Freund durch meine Großzügigkeit an, aus der Enge seines Denkens auszusteigen und sein Herz aufzumachen. Oder da lebe ich vielleicht unter dem gütigen Lächeln eines Priesters auf, der mir mit seiner Person die Schönheit des Glaubens nahebringt und mich erkennen lässt, wie gut es ist, auf den Glauben an Gott zu setzen. Ja, zu erkennen, wie dieser Glaube trotz oder gerade wegen mancher Entbehrungen im Leben das Leben reich macht. Reich macht nicht immer an Geld, nicht immer an Ansehen und Ehre, vielleicht auch nicht immer an Gesundheit. Wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, wohl aber immer an jener Liebe, an jener Barmherzigkeit, in der wir, wie es der heilige Johannes vom Kreuz einmal formuliert, vor dem Angesicht Gottes gewogen werden. Das, was wir mitnehmen, ist die Liebe, die wir gelebt haben, und zwar durch die Begegnung mit der Liebe Gottes in Jesus Christus. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Diesen Grundgedanken unseres Glaubens, den wir eben auch aus unserem Leben kennen, hat vor allem der heilige Papst Johannes Paul II. In vielen Texten und Ansprachen immer wieder hervorgehoben. Mit Hilfe einiger seiner Gedanken dazu wollen wir uns heute in diesen Aspekt von Barmherzigkeit hineinversetzen. Mit der Bitte an den Herrn, dass er uns zu solch barmherzigen Menschen mache, wie er selbst es ist und wie er seinen Jüngern aufgetragen hat: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Möge er uns zu solchen Menschen gestalten, die selber verzeihen können und barmherzig sind, aber auch zu Menschen, die für sich Erbarmen finden und dadurch immer wieder ermutigt werden, umzukehren, loszulassen von den Sünden und darin bereit werden, den Weg der Heiligkeit Gottes zu gehen. Und diese Heiligkeit, so sagt es einmal der spanische Jesuit, Pater Tomás Morales, besteht eben darin, alle Erfordernisse eines jeden Tages mit der größtmöglichen Liebe, und das heißt mit Gott, der die Liebe ist, zu tun. Bitten wir nun den Heiligen Geist, dass er auf uns herabkomme und uns in dieser Stunde helfe, Einsicht in diese Wahrheit unseres Glaubens zu nehmen, um so die Kraft zu finden, sie auch im Alltag als Christen zu leben. Die göttliche Barmherzigkeit motiviert also zur Bekehrung. In seinem Schreiben an die Priester zum Gründonnerstag des Jahres 2002 betonte Papst Johannes Paul II., dass die Überfülle der Barmherzigkeit Gottes uns nicht vergessen lassen dürfe, so wörtlich, dass diese nur Voraussetzung des Heiles ist, das in dem Maße zur Erfüllung gelangt, indem sie Antwort von Seiten des Menschen findet. Damit ist unser Grundanliegen formuliert. Gottes Erbarmen zielt darauf ab, vom Menschen angenommen zu werden, also im Menschen eine Antwort, eine Reaktion, einen Widerhall zu finden. Und diese Antwort führt zu seinem Heil, denn die Barmherzigkeit Gottes ist nichts anderes als Gott selbst. Ihn in mein Leben einzulassen, heißt loslassen von der Sünde als etwas Widergöttlichem in mir. Ihn in mein Leben einzulassen heißt Glauben an den, der mein Leben in Fülle will. Heißt, in jedem Augenblick bereit zu sein, die Antwort der Liebe zu geben. Liebe wächst ja durch Liebe. Und so wächst Barmherzigkeit und vollendet Barmherzigkeit sich selbst durch Barmherzigkeit. Als Beichtender und Beichtvater begegnet mir oft die Auffassung von Menschen, die sagen, mir kann keiner vergeben, denn ich vermag ja noch nicht einmal mir selbst zu vergeben. Wer so denkt, der schließt eigentlich die Tür des Herzens zu. Er verweigert von vornherein dem barmherzigen Gott den Eintritt. Natürlich, wir Menschen vermögen oft nicht über die Grenzen unserer Selbstgerechtigkeit und Vergebungsunwilligkeit zu springen. Da gilt zwischen Menschen oft der Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer. Sie will den Menschen. Sie will ihn ganz. Zu seinem Heil und mit dem Ziel, ihn zu einem Menschen zu machen, der selbst barmherzig ist. Deswegen kann eigentlich niemand sagen, mir kann keiner vergeben, weil Gottes Erbarmen immer größer ist als menschliches Denken, menschliches Tun. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitten wir an dieser Stelle den Herrn, dass er das Herz vieler Menschen bewege, von dieser Vergebungswilligkeit, oder sagen wir es noch besser, von dieser Vergebungsunwilligkeit Gott gegenüber loszulassen, sich befreien zu lassen von diesem Eindruck, mir kann keiner vergeben. Möge er sie und uns innerlich immer wieder bereiten, ihn aufzunehmen und in seinen geöffneten Armen in der Krippe und am Kreuz und als Auferstandener wirklich jenes Angebot seiner barmherzigen Liebe zu entdecken, die das Leben in Fülle begründet und gelingen lässt. Deshalb weiß Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Dives in Misericordia aus dem Jahre 1980 auch zu betonen, ich zitiere, die Bekehrung ist das konkreteste Zeugnis für das Wirken der Liebe und für die Gegenwart des Erbarmens in der Welt des Menschen. Und etwas weiter heißt es dann, die Bekehrung zu Gott ist immer ein Entdecken seines Erbarmens, jener Liebe also, die nach dem Maßstab des Schöpfers und Vaters langmütig und wohltuend ist, jener Liebe, der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, in der Geschichte des Bundes mit dem Menschen treu ist bis zum Äußersten, bis zum Kreuz, zum Tod und zur Auferstehung seines Sohnes. Die Bekehrung ist immer Frucht des Wiederfindens dieses Vaters, der voll des Erbarmens ist. So Johannes Paul II. Wie dankbar dürfen wir für diese Worte des heiligen Papstes sein, der uns damit verdeutlicht, dass unser Mühen um Besserung und Bekehrung nicht eigenes Verdienst ist, sondern Geschenk Gottes. Klar, wir werden mit hineingenommen in den Prozess der Umkehr. Wir arbeiten mit, wir mühen uns ab. Wir werfen manches in die Waagschale unseres Mühens, um zu einem wirklich erneuerten und vertieften Glauben an Gott zu kommen. Doch all das ist nicht unsere Leistung. Es liegt nicht allein an uns, es liegt nicht allein an mir. Deshalb ist auch das oft anzutreffende Wort hochmütig, zu sagen, ich brauche keine Beichte, ich benötige keine Umkehr. Wenn, dann mache ich das mit mir selbst oder mit Gott selbst aus. Klingt so etwas nicht danach, dass ich meine, alles selbst zu vermögen? Ich mache das mit mir aus. Ich mache das selbst mit Gott aus. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keinen Priester. Aber ist Bekehrung, ist Glaube, ist Vergebung nicht grundlegend Geschenk? Ein Geschenk, das ich mir eben selbst nicht verdienen, geschweige denn zusprechen kann. Braucht es bei einem Geschenk nicht einen Geber? Braucht es, um es deutlich zu sagen, nicht Jesus Christus, der in der Beichte durch seinen Priester handelt? Johannes Paul II. Bekräftigt deshalb, wenn er sagt, wir dürfen nicht meinen, der Sünder verdiene sich durch seinen selbstgewählten Weg der Umkehr die Barmherzigkeit. Im Gegenteil. Es ist die Barmherzigkeit, die ihn auf den Weg der Umkehr führt. Von sich aus ist der Mensch zu nichts imstande und er verdient nichts. Harte, aber richtige Worte von Johannes Paul II. Erst die Einsicht, dass ich von Gott her komme und auf Gott hin lebe, ja, dass von ihm und seiner Barmherzigkeit mir überhaupt Leben zukommt, kann mein Leben dann auch wirklich reich und erfüllt machen. Deshalb gilt es, diesen Ansatz meiner Selbstverherrlichung nicht nur mit dem Blick auf die Beichte, sondern auch auf den alltäglichen Glauben aufzugeben und auszulöschen. Ich finde das Leben nur, wenn ich mich von Gottes Barmherzigkeit erfüllen und bewegen lasse. Und dass dies, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht ein einmaliger Akt, sondern wie es Papst Benedikt XVI. Mit Blick auf die Bekehrungen des heiligen Augustinus einmal formuliert hat, eine alltägliche Herausforderung der beständigen Umkehr darstellt. Das ruft uns ebenfalls Johannes Paul II. In Erinnerung, wenn er in seiner Enzyklika Dives in Misericordia schreibt, die wahre Kenntnis Gottes in seinem Erbarmen und in seiner wohlwollenden Liebe ist die ununterbrochene und nie versiegende Quelle der Bekehrung, die nicht nur als ein vorübergehender innerer Akt zu verstehen ist, sondern als ständige Haltung, als Zustand der Seele. Denn wer Gott auf diese Weise kennenlernt, kann nicht anders, als in fortwährender Bekehrung zu ihm zu leben. Er lebt also im Statu Conversionis, im Zustand der Bekehrung. Gerade diese Haltung stellt das tiefste Element der Pilgerschaft jedes Menschen auf dieser Erde im Statu Viatoris, im Zustand des Unterwegsseins da. So Johannes Paul II. Es bedarf also einer immerwährenden, einer täglichen Umkehr und der Bereitschaft, sich so Gott zuzuwenden. Eine gute Hilfe dazu kann die allabendliche Gewissenserforschung sein, wie sie uns der heilige Ignatius von Loyola in 5 kurzen Schritten lehrt und die zum Grundbestand für die regelmäßige Beichte werden kann. Im Exerzitienbuch von Ignatius von Loyola in der Nummer 43 nennt Ignatius diese 5 Punkte. Der erste Punkt, der Dank im Rückblick auf den Tag. Ich danke, ich lobe Gott für all das, was ich an diesem Tag erfahren habe, was ich geschenkt bekommen habe. Um so deutlich zu machen, dieser Tag war wirklich bei all den Unannehmlichkeiten und auch schweren Momenten ein Geschenk Gottes. Ein zweiter Schritt. Ich bitte um das Licht des Heiligen Geistes, dass auf er mich erleuchten möge, Einsicht zu nehmen in meine Fehler, in meine Schwächen, richtig zu erkennen, was ich ändern muss. Das versuche ich in einem dritten Schritt mit dem Blick auf den Tag zu formulieren. Wo ist mir etwas nicht gelungen? Wo habe ich gesündigt? Wo habe ich Schuld auf mich geladen? Wo bin ich dem Auftrag der Liebe Gottes nicht nachgegangen? Wo habe ich ihn nicht erfüllen können? Um dann in einem vierten Schritt Gott darum, um Vergebung zu bitten. Und das ist vielleicht dann der wichtigste Schritt dieser 5 Elemente, einen Vorsatz zu nehmen für den nächsten Tag, um es in einem kleinen, aber vielleicht wichtigen Punkt besser zu machen. Wenn wir dies jeden Abend tun, Dank, Bitte, Bekenntnis, Bitte um Vergebung und dieser Vorsatz für den nächsten Tag, dann setzen wir schon von daher ein Zeichen der täglichen Umkehrbereitschaft. Ich übergebe den Tag mit der dankbaren Bitte um Erbarmen in Gottes Hände und ich nehme mir für den kommenden Tag einen Vorsatz, um den Weg des Glaubens und der Liebe besser gehen zu können. Seien wir gewiss, hier und gerade hier arbeiten wir an einer besseren Welt, an der Welt Gottes mit. Denn die beginnt nicht irgendwo, sondern in meinem eigenen Herzen. Deshalb hat die selige Mutter Teresa von Kalkutta, die in diesem Jahr von Papst Franziskus heilig gesprochen wird, einmal gesagt: Zeige nicht auf einen Menschen, denn wenn du auf ihn zeigst und ihn anklagst, zeigen 3 Finger auf dich zurück. Ja, die selige Mutter Teresa hat recht. Fange bei mir selbst an. Und immer da, so formuliert es einmal Benedikt der 16., wo jemand im Erbarmen Gottes neu beginnt, da wird auch die Kirche neu. Liebe Hörerinnen und Hörer, welch hohe Berufung steckt darin, neu zu beginnen, aus dem Erbarmen Gottes zu leben, und so an der Erneuerung der Kirche mitzuwirken.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Christoph Ohli, Kirchenrechtsprofessor aus Trier. Wir haben vor längerer Zeit bereits eine kleine Reihe angefangen zum Jahr der Barmherzigkeit und betrachten heute die Barmherzigkeit als Grund der Umkehr. In einem ersten Teil haben wir bereits festgestellt, dass es die göttliche Barmherzigkeit ist, die uns zur Bekehrung motiviert und dass es nicht umgekehrt der Fall ist, dass unsere Umkehr die göttliche Barmherzigkeit nach sich zieht. Wir haben aber auch gehört, dass Bekehrung eben die Antwort auf Gottes Erbarmen ist und wir herausgefordert sind, diese Barmherzigkeit anzunehmen und mit unserer Umkehr zu antworten. Es geht nun weiter im Vortrag. Bitte, Professor Ohli.
Nehmen wir in einem zweiten Schritt noch einmal Ausgang bei einem Wort von Johannes Paul II. Aus einer Predigt, die er im Jahre 1983 gehalten hat. Dort sagte er damals: Im Zeichen des Kreuzes bleibt der göttliche Ausgangspunkt einer jeden Bekehrung in der Geschichte des Menschen und der ganzen Menschheit stets gegenwärtig. Denn im Kreuz ist die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein für allemal zur Menschheit herabgestiegen. Eine Liebe, die sich niemals erschöpft. Sich bekehren heißt, dieser Liebe begegnen und sie im eigenen Herzen aufnehmen, heißt, auf dieser Liebe das weitere Verhalten aufbauen. Und der Papst fährt fort, Bekehrung ist Aussöhnung. Aussöhnung aber kommt nur zustande, wenn man seine Sünde bekennt. Seine Sünden bekennen bedeutet, die Wahrheit zu sagen und zu bezeugen, dass Gott Vater ist, ein Vater, der verzeiht. Wer in seinem Bekenntnis diese Wahrheit bezeugt, den nimmt der Vater wieder als seinen Sohn auf. Soweit Johannes Paul II. In seinem Exerzitienbuch lädt der bereits genannte Ignatius von Loyola den Exerzitanten bei jeder Betrachtung ein, am Ende der geistlichen Übung auf Christus zu schauen und zu fragen, das hast du für mich getan, Herr, was kann ich für dich tun? Genau darum, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es im Prozess der Umkehr. Im Blick auf Christus, den Sohn Gottes, der sich aus Liebe zu mir hingegeben hat, zu fragen, was ist es, Herr, was ich nun für dich tun kann? Und Christus wird immer antworten, lass dich mit mir versöhnen und jetzt geh und handle genauso. Das heißt, der Mensch, der sich von Gottes Erbarmen anrühren lässt, in der Begegnung mit seinem Wort, durch die Gnaden der Sakramente, aber auch in der Betrachtung der Liebe Gottes, der wird zur Umkehr bereit und der erkennt seine Schwäche, ja seine Erlösungsbedürftigkeit. Barmherzigkeit bewirkt Umkehr. Umkehr bewirkt Bekenntnis. Bekenntnis bewirkt Vergebung. Und Vergebung bewirkt schließlich Heiligkeit. Und diese Heiligkeit ist gekennzeichnet von einer Frömmigkeit des Glaubens, der nicht etwas Außergewöhnliches darstellt, der nicht nur an einigen Tagen gelebt oder nur in schwierigen Situationen gebraucht und herangezogen wird. Nein, dieser Glaube, diese Frömmigkeit, die aus der Bekehrung entsteht, hat etwas mit dem Verhalten des Christen zu tun, der immer auf das väterliche Erbarmen Gottes mit der kindlichen, vertrauensvollen und liebevollen Haltung des Glaubens antwortet. Die Bekehrung, der Glaube als Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes. Und genau darin besteht ja die christliche Moral, unser christliches Dasein. Jesus Christus zu folgen, sich ihm zu überlassen, sich von seiner Gnade verwandeln und von seiner Barmherzigkeit immer wieder erneuern zu lassen, die uns durch das Leben in der Gemeinschaft seiner Kirche erreichen, um sie dann in der Welt zu bezeugen. Vielleicht merken wir hier, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle, wie sehr das Erbarmen Gottes durch unsere Umkehr in unser Leben hineinwirken möchte. Indem wir uns von Gottes Barmherzigkeit anrühren lassen, erkennen wir unsere Sünden, bekehren wir uns, lassen wir uns in der Beichte mit einem neuen Anfang beschenken und beginnen, in unserem Alltag wie Gott zu handeln. Die 7 leiblichen und die 7 geistlichen Werke der Barmherzigkeit, wie wir sie aus der Tradition der Kirche kennen, sind ja ein beredter Ausdruck dafür. Aus Gottes Barmherzigkeit selbst barmherzig werden und handeln. Und da wir nun mal jeden Tag feststellen und feststellen müssen, dass wir hinter diesem Anspruch und hinter dieser Berufung, die Gott uns geschenkt hat, zurückbleiben, weil wir Menschen sind, bedürfen wir eben auch jeden Tag seiner Gnade und in regelmäßigen Abständen der Gnade, der Vergebung in der Beichte, die uns einen neuen Anfang schenkt. So möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle bitten, sich diesem Geschenk der Vergebung, insbesondere in der Beichte, niemals zu verweigern. Gottes Herz ist für einen jeden, von uns, von ihnen offen. Aber eintreten müssen wir selbst. Ermutigen wir uns dazu gegenseitig, ganz besonders in diesem heiligen Jahr der göttlichen Barmherzigkeit. Und lassen wir uns dazu noch einmal ermutigen durch ein Wort von Johannes Paul II. Aus seiner Enzyklika Veritatis Splendor, der Glanz der Wahrheit, in der es heißt, Gott verlangt von uns heilig zu sein, wie er heilig ist, vollkommen zu sein in Christus, wie er vollkommen ist. Die anspruchsvolle Festigkeit des Gebotes beruht auf der unerschöpflichen, barmherzigen Liebe Gottes. Und das Ziel des Gebotes ist es, uns mit der Gnade Christi auf den Weg der Fülle des Lebens der Kinder Gottes zu führen. So Johannes Paul II. Lassen wir also niemals los. Lassen wir niemals los von Gottes Erbarmen. Lassen wir aber auch niemals los von seinem damit verbundenen Auftrag, wie er, heilig und barmherzig zu sein. Und lassen wir nie los, dafür seine Gnadengeschenke, vor allem in der Beichte und in der Eucharistie, zu empfangen. Vom heiligen Bernhard von Clairvaux stammt der schöne Satz, das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß. Das, was hier auf Gott gemünzt ist, das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß, gilt natürlich auch für den Menschen, auch wenn er seinen Glauben und seine Liebe in zerbrechlichen Gefäßen trägt, wie es der heilige Paulus in seinem 2. Korintherbrief ausdrückt. Doch Gottes Liebe ist ohne Maß, ohne Ende, ohne Begrenzung. Immer und immer wieder widmet sie sich mir neu, Tag für Tag. Und macht es so möglich, neu zu beginnen und selbst maßloser zu werden in der Liebe. Jetzt geh und handle genauso, sagt Jesus im Evangelium. Wenn Jesus Christus uns diesen Auftrag gibt und es uns damit ja offensichtlich auch zutraut, wie er selbst zu handeln, sollten wir niemals kleingläubig sein. Gehen wir also voll des Mutes zu ihm. Bekehren wir uns jeden Tag, empfangen wir seine Barmherzigkeit in der Beichte und lernen wir so, selbst barmherzige Menschen zu sein. Und bei all dem, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen wir wissen, gerade da, wo ich die Zerbrechlichkeit meines Glaubens und meines Bemühens sehe, diesem Auftrag Gottes gerecht zu werden, gerade da darf ich auf die Mutter des Herrn schauen. Die Kirche verehrt sie als Mutter der Barmherzigkeit. Zum einen, weil sie uns Christus, das Erbarmen Gottes in Person, geboren hat. Zum anderen aber, weil sie uns mit ihrer mütterlichen Liebe stets zur Seite steht und uns animiert, den Weg des Glaubens so wie sie zu gehen. Über alle Hügel, aber ebenso auch durch alle Täler des Lebens. Bitten wir sie so um ihre Mithilfe in ihrer Fürsprache, ebenso wie in ihrem Vorbild, indem wir beten. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Barmherzigkeit als Grund der Umkehr, das ist heute das Thema in unserer Spiritualitätssendung. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Professor Ohli, für Ihre Betrachtungen zu diesem Thema. Wir haben betrachtet, dass die persönliche Umkehr ja nicht nur einen persönlichen Aspekt beinhaltet, nämlich dass es mir im Leben besser geht, wenn ich umkehre, wenn ich meinen Draht zu Gott wiederherstelle, sondern dass es Auswirkungen hat auf die ganze Welt, auf die ganze Kirche, dass wir mit unserer persönlichen Umkehr auch mitarbeiten an einer besseren Welt. Mir hat sich da die Frage gestellt, es gibt ja so viele Menschen, die, wie Sie auch erwähnt haben, gar nicht das Bedürfnis nach Umkehr haben, weil vielleicht Gott in ihrem Leben gar keine Rolle spielt und sie somit auch kein Ziel hätten, wohin sie sich umkehren sollen. Was können wir da tun?
Ja, da ist vielleicht zunächst einmal zu bedenken, oder besser gesagt, davor zu warnen. Also von diesem Eindruck, der natürlich da ist, und deswegen habe ich ihn ja auch genannt, Rückschlüsse darauf zu ziehen, dass mein Tun deswegen nutzlos ist. Ich glaube, wir müssen immer schauen, wie es Papst Benedikt auch ausgedrückt hat, wo einer umkehrt, wo einer neu beginnt, da beginnt die Kirche neu zu werden. Das heißt, immer auch in dem Bewusstsein zu leben, ja, meine persönliche Umkehr, mein Bemühen, mein Neuanfang, der hat eine Auswirkung. Wie und in welcher Weise, das vermag ich nicht zu sagen. Das ist auch Gottes Angelegenheit, sagen wir mal, mein Tun und mein Bemühen dann fruchtbar werden zu lassen und an einer Stelle vielleicht zur Wirkung kommen zu lassen, wo ich es gar nicht vermute. Aber, und das wäre dann der zweite Schritt, wenn ich natürlich auf die Menschen schaue, die keinen Sinn oder keine Notwendigkeit zu einer Umkehr sehen, dann gilt es aber auch zu fragen, ja, wie bringen sie sich denn auf ihre Art und Weise in das Zusammenleben von Menschen ein? Und gibt es da vielleicht Haltungen oder gibt es da Handlungen, die nicht nur ihnen, sondern auch anderen schaden? Das heißt, dann muss vielleicht auch so jemandem deutlich gemacht werden, genau das ist der Punkt, an dem du dich ändern musst. Ob ich das jetzt Umkehr nenne, Bekehrung im Sinne des Religiösen, der sich ein Mensch, der sich zu Gott bekehrt, oder, sagen wir mal, rein menschlich bleibe und sage, als Teil einer Gesellschaft, als Teil einer Gemeinschaft musst du dieses oder jenes schon abstellen, weil du sonst die Gemeinschaft damit belastest. Ich glaube, das ist dann nicht egal, aber für den ersten Schritt nicht so wichtig, zu sehen, ja, hier kann ich mich ändern, hier kann ich mich bewegen, hier kann ich mich bekehren. Ob ich dann diese göttliche Perspektive bekomme, das liegt vielleicht dann doch auch an unserem Zeugnis, dass wir immer wieder belegen und bezeugen, das, was ich tue, hat eben nicht nur etwas konkret mit mir oder mit meinen Mitmenschen zu tun, sondern für mich als glaubende Menschen immer auch mit Gott, weil das der Ursprung und das Ziel meines Lebens ist. Also so in dieser Hinsicht würde ich das mal sagen. Mhm.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Döscher aus Hamburg. Grüß Gott, guten Tag.
Ja, grüß Gott zusammen.
Grüß Gott.
Ich habe Ihre Sendung gehört und dabei kam mir dann der Gedanke, dass Gott auch zu mir barmherzig war. Und zwar habe ich nicht so mit Gott am Hut gehabt und eines Nachts hörte ich dann das Wort Gottvertrauen und dann bin ich, dann habe ich gesagt, okay Gott, alles klar. Und dann bin ich zur Kirche gegangen und 1998 habe ich dann mein Leben Jesus übergeben und seit 2000 bin ich in der Gemeinde. Und was ich merke ist, dass die Heilung auch in meinem Leben immer mehr stattfindet. Je mehr ich an an Lebensstellen übergebe und da habe ich so erkannt, das war schon die Barmherzigkeit Gottes, dass er mich gerufen hat und ich habe ja gesagt. Es dauerte allerdings jetzt, es ist jetzt 30 Jahre her, aber ich merke, dass er immer dabei war und dass er mir hilft.
Mhm. Ich glaube, daran merkt man sehr schön, was Sie sagen, dass Barmherzigkeit auch ein Prozess ist. Also Barmherzigkeit, die Umkehr in Gang bringt, dass das in den seltensten Fällen, sage ich mal, so ein einschlagendes Ereignis ist, das mich von jetzt auf gleich auf den Kopf stellt, sondern eben was sehr sachte über eine Zeit lang wirkt. Und dann, dieses Wort, was Sie bringen, ist auch da in dem Zusammenhang sehr wichtig, dann Heilung möglich macht. Heilung möglich macht von Dingen, die so im Leben geschehen sind oder Beziehungen zu Menschen heilen kann, weil ich Gott in meinem Leben Raum gebe, und dann plötzlich eher so auswirkt durch meine menschlichen Beziehungen, durch mein menschliches Tun. Und das braucht Zeit. Und deswegen ist das, was Sie sagen, genau auch in dem Zusammenhang wichtig zu erwähnen. Barmherzigkeit ist ein Prozess. Es ist auch ein Prozess der Heilung und damit auch der Bekehrung meines Lebens, in eine immer tiefere Freundschaft mit Gott einzutreten. Ist eigentlich wirklich ein sehr passendes und zugleich auch sehr schönes Zeugnis dafür. Ja.
Vielen Dank, Frau Düscher. Dann alles Gute Ihnen und ja. Ja, Herr Professor Ohli, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen zu diesem Thema der Barmherzigkeit als Grund der Umkehr. Bevor wir Sie dann noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, kurz für Sie, liebe Hörer, die Hinweise zu unserem CD-Dienst, wenn Sie vielleicht erst später eingeschaltet haben und die ganze Sendung nochmals hören möchten, können Sie gerne einen CD-Mitschnitt bestellen bei den Kollegen vom CD-Dienst unter der Nummer 08328 921 120. Und ganz unabhängig von den Öffnungszeiten unseres CD-Dienst können Sie gerne auch eine E-Mail schicken an cd-dienst@horeb.org. Die schnellste und einfachste Möglichkeit ist wahrscheinlich, wenn Sie die Sendung aus unserem Podcast-Angebot beziehen, dass Sie auf der Webseite finden, www.horeb.org. Und beim CD-Dienst, dieser Hinweis noch, können Sie gerne auch alle anderen Sendungen aus dieser Reihe zum Jahr der Barmherzigkeit bestellen, sodass Sie dann die ganze Reihe komplett daheim haben oder auch vielleicht weiterschenken möchten als Impuls für einen Bekannten oder Freund, können ja auch Geburtstagsgeschenke sein. Herr Professor Ohli, Ihnen vielen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie am Ende noch um ein kurzes Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten, dass uns eben diese Umkehr immer mehr gelingt, dass uns gelingt, es anzunehmen, die Barmherzigkeit, die uns dann wiederum zur Umkehr führt.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, des heiligen Josef, des heiligen Papstes Johannes Paulus II. Und aller Heiligen und Seligen, aller Engel und Erzengel, segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen, liebe Hörer, Doris Frey.